Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.5. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at.
Falter Radio.
Herzlich willkommen im Falter Radio. Sie hören Barbara Todt. Ein massiver Drohnen- und Raketenangriff des Iran auf Israel vergangenes Wochenende erschütterte die Welt. Israels Abwehrsystem, der Iron Dome, hielt stand. Jetzt gibt es viele offene Fragen. Wie wird Israel Irans Attacke beantworten? Droht nun ein neuer Krieg in Nahost? Oder ist diese Episode, so paradox es klingen mag, vielleicht der Auftakt für vertiefende Gespräche über eine Lösung, vor allem für den Gazastreifen? Eines ist klar, es wurde eine rote Linie überschritten. Bei mir im Studio sitzt Martin Staudinger. Hallo Martin.
Hallo.
Aus London zugeschaltet ist uns Tessa Schiskowitz. Hallo Tessa.
Hallo nach Wien.
Ja, und gemeinsam wollen wir in den nächsten 20 Minuten über die Ausgangslage, die Motive der Akteure, über die Allianzen und auch über die Perspektiven sprechen. Aber bevor wir das tun, wollen wir kurz in jenes Interview hineinhören, das Tessa mit der britischen Expertin für internationale Politik, Nomi Bar-Jakob, für die aktuelle Ausgabe des Falter geführt hat. Tessa, magst du Nomi vielleicht kurz vorstellen?
Nomi Bar-Jakob ist eine britische Expertin für Sicherheitspolitik und Diplomatie. Sie hat seit Jahren in den sogenannten Track-2-Negotiations, also inoffiziellen Gesprächen mit Teilnehmern, die an sich offiziell nicht miteinander am Tisch sitzen können, das involviert also auch den Iran seit Jahren, versucht, verschiedene Fragen zu klären, zum Beispiel den Gebrauch oder die Entwicklung von chemischen Waffen. Im Moment ist das natürlich alles ein bisschen schwierig, weil die Lage sich derart verschärft hat, dass man Leute gar nicht mehr so einfach an den Tisch bekommt. Aber sie analysiert für uns, sie ist ein Fellow im Chatham House, sie analysiert für uns in der aktuellen Ausgabe des Falter eben, was die Motivation des Iran war hinter diesem Anschlag am 13. April und auch, wie die Reaktion der Israelis, der israelischen Regierung darauf ausschauen könnte.
Ja, und da hören wir jetzt kurz rein.
It was an attack to try to draw the line somewhere. Israel had increased their attacks on Iranian targets. For many years, Israel attacked Iranian shipments of ammunition through Syria to Lebanon. So Iran was used to having their truckloads of ammunition bombed. Then Israel targeted every now and then some Hezbollah or IRGC, Iranian Revolutionary Guard commander. But more recently, after the Soleimani assassination, which was actually carried out by the Americans, Israel started targeting IRGC, Iranian Revolutionary Guard's generals. Not only that, they also killed a general on the 1st of April alongside 8 other IRGC commanders in a diplomatic compound, which by international law is considered Iranian sovereign territory. And that had crossed the line, and Iran felt that at that point they need to retaliate. An Israeli attack on Iranian soil wasn't acceptable to them.
But that means you think it was more the fact, not that this particular commander, Mohammed Zahedi, mm-hmm. was killed, but more that it actually happened directly in the Iranian consulate.
Correct. Yes, I think it's the fact that it happened on Iranian soil. That was the main problem. And I think Israel knew what it was doing by crossing that line. And Iran felt that they absolutely needed to retaliate to send a message to Israel to say, this is not acceptable. They knew full well what they were doing. They had informed the US through back channels when they were going to carry out the attack, where they were going to carry out the attack, knowing full well that the US, the UK, France, and some regional countries would form an alliance and intercept their drones. They didn't want any casualties. I think the Iranian news knew full well that if there were to be casualties, then Israel would respond forcefully. And the last thing they want is an attack inside Iran, because they're not going to win such an attack. They don't have the defense capabilities that Israel and its allies have. And they were just trying to send a message.
So Tessa, was ist Ihr Punkt?
Ich glaube, was vielleicht nicht so ganz klar bisher in der Berichterstattung auch war und was Nomi hier erklärt, ist, dass die iranische Führung vor einem direkten Anschlag auf den Iran innerhalb des Landes große Angst hat, weil sie nicht die gleichen Verteidigungskapazitäten hat, die Israel hat. Und Israel hat durch die Verbündeten, die USA oder die Briten, eine viel größere Möglichkeit, Raketen abzufangen. Das haben die Iraner nicht. Und deswegen haben sie ein hohes Interesse daran, dass ihr Konflikt mit den Israelis sich nicht mit Opfern auf dem israelischen Boden auch auswirkt und umgekehrt. Und das ist sozusagen diese Balance des Grauens, die wir im Moment sehen, wo die Iraner jetzt hoffen, dass die Israelis nicht diesen starken Rückschlag machen, den manche im israelischen Regierungskabinett ganz gerne hätten, zum Beispiel Nuklearanlagen im Iran selbst zu zerstören.
Bevor wir jetzt quasi dann noch weiter in die Analyse eingehen, Martin, lass uns vielleicht kurz sortieren, weil man ja doch auch den Überblick recht leicht verliert im Nahostkonflikt. Wer hält denn jetzt zu wem? Und wer sind die Verbündete Israels und wer sind die Verbündete des Iran? Also wenn man das so aufstellt, als Familienaufstellung, wie kann man das erzählen?
Familienaufstellung trifft es eigentlich ganz gut. Das ist eine Frage, die einfach klingt, aber sehr schwierig zu beantworten ist oder kompliziert zu beantworten ist. Die einfache Antwort wäre auf der einen Seite der Iran, die muslimische Welt, Russland und in Abstufungen der globale Süden und auf der anderen Israel und der Westen. Aber es ist natürlich viel komplizierter, denn in der Region sind die Verwandtschaftsverhältnisse oder die Familienverhältnisse durchaus zerstritten. Der Iran hat auch in der Region mächtige Feinde, allen voran Saudi-Arabien, und die haben wiederum ein sehr kompliziertes und komplexes Verhältnis zu Israel. Also da gibt es Annäherungen, man kann es sich aber nicht zu sehr leisten, diese Annäherungen auch offiziell zu machen. Gerade mit Saudi-Arabien hat es durchaus bessere Kontakte gegeben in letzter Zeit. Die sind jetzt durch den Gaza-Krieg wieder zum Teil zerstört worden. Aber gleichzeitig ist Saudi-Arabien gegen den Iran und die meisten in der Region wollen einfach keine Eskalation. Jordanien zum Beispiel hat mitgeholfen, den Angriff des Iran abzuwehren, indem es seinen Luftraum geöffnet hat. Saudi-Arabien hat gerade wortrecht dementiert, dass es irgendwie mitgeholfen hat. Also es ist alles
sehr
durcheinander.
Kompliziert. Aber was hat der Iran, noch Nachfrage an dich, Martin, mit dieser Attacke eigentlich bezweckt? War das jetzt quasi nur die Revanche für das, was Israel gemacht hat, nämlich in der iranischen Botschaft in Damaskus, also in Syrien, aber quasi auf iranischem Hoheitsgebiet, Menschen zu ermorden? Oder was wollte der Iran eigentlich?
Ja, der Iran sah sich schon gezwungen zu reagieren. Er hat das aber in einer Art und Weise gemacht, in der eigentlich seltsamerweise und bizarrerweise eine Deeskalation drinnen war. Das heißt, unserer Einschätzung nach war dieser Angriff mehr auf Effekt ausgerichtet als auf Wirkung, weil Israel und seine Verbündeten waren vorgewarnt. Israel hat, die Tess hat es schon gesagt und du hast es auch gesagt, eines der besten Luftabwehrsysteme der Welt. Und der Iran hat sozusagen nur angedeutet, was eine wirklich zerstörerische Taktik, ein zerstörerischer Angriff sein könnte, nämlich eine große Zahl Drohnen zu schicken, das waren ja mehrere hundert, damit das Luftabwehrsystem zu überlasten und dann Raketen, Marschflugkörper nachzuschicken. Das hat man auch gemacht, aber in einem Ausmaß, wo zu erwarten war, dass Israel damit umgehen kann. Entsprechend gering waren glücklicherweise die Schäden, die diese Attacke ausgelöst hat. Und militärisch war es eigentlich, wenn man so will, ein Flop. PR-mäßig war es natürlich ein Erfolg, weil der Iran nach innen hin, wo im Land auch der Druck gestiegen ist zu reagieren, gezeigt hat, wir machen was. Er hat der arabischen Welt auch gezeigt, wir tun was, wir wagen es, Israel anzugreifen. Und er hat ein Signal auch an diesen globalen Süden geschickt. Wir stellen uns gegen den Westen, wir sind entschlossen und auch vielleicht verrückt genug, es mit Israel aufzunehmen.
Tessa, jetzt warten, du hast es schon erwähnt, alle auf die Reaktion Israels. Gleichzeitig laufen sozusagen die Telefone, die internationale Diplomatie heiß, vor allem US-Präsident Joe Biden will mit allen Mitteln eine Eskalation verhindern. Stattdessen schlägt er eine Waffenruhe vor, einen Geiselaustausch. Also könnte tatsächlich die eigentlich paradoxe Situation eintreten, dass diese Attacke, die eben kalkulierbar war, wie Martin jetzt auch noch einmal erzählt hat, am Ende vielleicht sogar Verhandlungen anschiebt im Nahostkonflikt?
Es ist tatsächlich paradox, dass diese Situation eine Chance jetzt auch beinhält. Es ist so, dass, so wie der Martin gerade gesagt hat, der Iran im Prinzip bekommen hat, was er wollte, aber auch Netanyahu bekommen hat, was er wollte, nämlich die Unterstützung, eine ganz offensichtliche, klare Unterstützung der westlichen Alliierten für die israelische Regierung und für den Staat an sich. Das heißt, wenn er klug ist, dann nützt er diesen Moment jetzt auch, um diese Kooperation mit den USA im Speziellen auch jetzt zu verstärken, indem er eingeht auf die Forderungen der Alliierten, tatsächlich zu versuchen, diesen Gaza-Krieg jetzt in eine Beruhigungsphase zu bringen. Also wir wollen jetzt nicht zu weit gehen und glauben, dass das alles irgendwie wunderbar wird für alle Beteiligten, weil die Situation in Gaza eben so furchtbar ist im Moment. Die Israelis erlauben ja auch zum Beispiel nicht den Palästinensern im Süden, die in den Süden geflohen sind, in den Norden zurückzugehen. Das ist natürlich eine der Grundbedingungen wiederum der Hamas, weil man die Leute im Süden auf Dauer nicht versorgen kann, wie wir sehen im Moment. Und außerdem die Hamas natürlich ein Interesse daran hat, ihre Regierung zu stärken und wieder auszubreiten auf den ganzen Gazastreifen. Und das ist das Dilemma, das die israelische Regierung hat, die ja damit angetreten ist, in diesem Krieg die Hamas auszuschalten, als Regierung, aber überhaupt auch als Organisation. Dieses Kriegsziel ist eindeutig nicht erreicht worden und die Geisel sind auch immer noch irgendwo in den Tunneln gefangen, zumindest die, die noch leben. Das heißt, die Situation für die Israelis, auch die israelische Regierung, vor allen Dingen die Hardliner, dem jetzt zuzustimmen und den Amerikanern und allen anderen und vor allen Dingen den eigenen Geiseln einen Gefallen zu tun, ist politisch gesehen relativ schwierig. Aber Barbara, wie du richtig sagst, es ist diese paradoxe Situation, dass man eine Gewaltspirale hat, die sich immer weiter dreht, bis es einfach nicht mehr geht und alles stecken bleibt. Das könnte jetzt dazu führen, dass es in den nächsten Wochen da einen Durchbruch gibt, weil nach 6 Monaten Krieg auch irgendwo ein Ausweg gefunden werden muss. Also es ist die Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen einfach absolut unmöglich. Also das kann so nicht mehr lange weitergehen.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Martin Tess hat gerade gesagt, wenn Benjamin Netanyahu klug ist, ist er klug, beziehungsweise wie viel Rückhalt hat er denn auch noch im Land, innenpolitisch?
Wie klug Benjamin Netanyahu ist, weiß ich nicht. Ich vermute nur, dass er politisch klug ist, weil sonst wäre er längst nicht mehr Premierminister oder relativ klug. Und man sieht jetzt schon, dass Israel sehr, sehr genau überlegt, in welcher Art und Weise es reagiert. Man hat nicht sofort zurückgeschlagen, Man rechtfertigt es jetzt damit, dass man den Iran nervös machen will. Es wird aber schon mitspielen, dass die Amerikaner und auch wahrscheinlich Teile der Golfstaaten jetzt auf Israel sozusagen draufknien, um zu verhindern, dass da etwas eskaliert wird. Es hat einige begrenzte Angriffe gegeben im Libanon auf Stellungen der Hisbollah. Die Frage wird sein, attackiert Israel den Iran auf seinem eigenen Territorium? Das wäre wieder so eine rote Linie, wo das Ganze noch mehr außer Kontrolle geraten kann. Und ich denke, da wägt man jetzt genau ab, wie weit man gehen will und ob man vielleicht auch, wie der Iran sozusagen einen symbolischen Akt setzt oder einen mehr symbolischen als konkreten, um die Gleichung wiederherzustellen und irgendwie mit einer Wahrung des Gesichts rauszukommen.
Wie könnte sowas konkret ausschauen? Also was für ein Gegenschlag, der sich eben nicht auf iranischem Boden auswirkt, könnte das dann sein, um es vielleicht auch für alle, die zuhören, ein bisschen greifbarer zu machen?
Ja, das könnte gegen die iranischen Truppen, gegen die iranischen Spezialeinheiten in der Region gehen, außerhalb des Iran. Die sind ja in Syrien sehr aktiv, die sind im Irak aktiv. Es könnte gegen die Verbündeten des Iran gehen, wie eben die Hisbollah, das hat man eh schon gesehen. Ich würde auch nicht ausschließen, dass es in den nächsten 2, 3, 4 Tagen oder Wochen wenig gibt und dann irgendwo eine Atomanlage im Iran defekt wird oder ein iranischer Atomwissenschaftler einen schrecklichen Unfall erleidet. Das hat man in der Vergangenheit ja gesehen, mehrmals. Also wir wissen es nicht, es kann natürlich auch sein, dass wenn dieser Podcast on air geht, die Lage schon wieder etwas anders ist.
Tessa, auch vielleicht an dich noch kurz die Nachfrage. Netanyahu innenpolitisch, er ist ja nicht unumstritten, um es jetzt einmal höflich zu sagen. Inwieweit steht er auch unter Druck, muss den starken Mann markieren?
Er steht sehr unter Druck, weil er versucht, und das ist zu der Frage, ob er ein kluger Politiker ist. Er ist ein guter Taktiker und ein schlechter Stratege, weil er hat jetzt in den Jahren seiner Regierungszeit Israel an den Rand der internationalen Isolation geführt, nach außen und nach innen die Gesellschaft extrem gespalten, weil er mit rechtsradikalen Siedlern regiert, die sozusagen ein maximalistisches, messianistisches Konzept für Israel vorsehen. Das heißt, ganz Israel für sich zu behalten, was einen Friedensprozess und einen Ausgleich mit den Palästinensern unmöglich macht. Und diese Situation wird sich nicht ändern, wenn er an der Macht bleibt, vor allen Dingen nicht mit diesen Ministern. Jetzt ist die Frage, wer kann sozusagen Neuwahlen erzwingen? Für die Israelis besteht das Problem, dass sie jetzt keine starke progressive Friedenspartei haben, die Wahlen gewinnen könnte gegen Netanyahu und gegen diese rechten Siedlerparteien. Aber es gibt Leute, die moderatere Positionen vertreten in der Mitte, zum Beispiel eben Benny Gantz, der bei den Umfragen ganz oben liegt, auch weit vor Netanyahu. Das heißt, wenn es zu Neuwahlen kommt, dann könnte Benny Gantz Premierminister werden und zusammen mit den moderaten und etwas progressiveren Parteien unter Umständen eine Wende in der israelischen Politik herbeiführen. Leicht wird das nicht, weil der Krieg hat natürlich nicht nur die Palästinenser radikalisiert, sondern auch die israelisch-politisch gehen Bevölkerungen in Kriegen und Konflikten leider selten in die liberale linke Richtung, sondern eher in die nationalistische mit verhärteten politischen Positionen.
Und Tessa, wenn wir jetzt schon bei den Perspektiven sind, du hast mit Naomi Bar-Yaakov auch darüber geredet, wie eine Lösung oder eine Perspektive für den Gazastreifen ausschauen könnte. Kannst du das kurz schildern, was da sozusagen im Raum steht jetzt als bestmöglicher Kompromiss?
Also in der internationalen Gemeinschaft sieht man die Beteiligung der Hamas an einer zukünftigen Regierung der Palästinenser als absolut unmöglich an. Der Anschlag vom 7. Oktober, das hat Naomi Bar-Yaakov auch nochmal betont, macht es unmöglich für die Israelis, aber auch für westliche Regierungen, mit ihnen offiziell zusammenzuarbeiten. Das heißt aber, wer könnte dann den Gazastreifen zum Beispiel regieren? Jetzt ist es so, dass man eine palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland hat, die immer noch sozusagen im Erbe von Yasser Arafat, von Mahmoud Abbas regiert wird, der mit 88 Jahren jegliche Legitimation auch schon eingebüßt hat. Das heißt, man müsste da versuchen, eine neue Technokratenregierung mit neuen politischen Kräften aus dem moderateren Lager heranzuziehen, die auch gemeinsam mit einer arabischen Koalition an Schutzkräften, die sowohl militärisch, also Soldaten, als auch sehr viel finanzielle Unterstützung zur Verfügung stellen, den Gazastreifen auch wieder stabilisieren und aufbauen könnte. Und gleichzeitig im Westjordanland schauen, dass die Situation nicht kippt, weil es ist nach diesen letzten 6 Monaten in allen Umfragen ziemlich deutlich zu sehen, dass die Hamas starke Unterstützung sowohl im Westjordanland als auch im Gazastreifen hat, weil sie eben die palästinensische Sache wieder auf die Tagesordnung geholt hat. Und das ist eine heikle Frage, wie man dann diese auch Energie und diese politische Unterstützung für nicht unbedingt die islamistischen Positionen, aber den politischen Erfolg der Hamas, wie man das umsetzen kann, dass man diese politischen Kräfte auch einbezieht in eine zukünftige, nicht unbedingt Regierung, aber zumindest Repräsentation. Und da bietet sich zum Beispiel die PLO an, das alte Sammelbecken aller palästinensischen Fraktionen, die sozusagen dort könnte man versuchen, Teile der islamistischen Fraktionen auch einzubinden, ohne dass sie direkt regieren.
Martin, wir zoomen jetzt quasi zurück nach Wien, wo Außenminister Alexander Schallenberg fast täglich auf X, vormals Twitter, bekannt gibt, mit wem er gerade im Nahostkonflikt telefoniert hat. Jetzt hat ja Österreich historisch gesehen, war das schon mal ein Player mit Gewicht in der Nahostpolitik. Das ist allerdings auch schon eine ziemlich lange Zeit her. Wir sprechen da von Bruno Kreisky und den 1970er Jahren, auch die Hochzeit der PLO, von der wir gerade gehört haben. Welche Rolle könnte Österreich denn heute spielen oder können wir uns das quasi gleich abschminken, dass wir da eine Aufgabe hätten?
Nein, man muss die Außenpolitik unter Bruno Kreisky und auch der Jahrzehnte danach nicht romantisieren, aber es hat sich da schon ein bisschen eine Verengung ergeben, meiner Meinung nach. Also früher war es tatsächlich ganz klar, dass Österreich in problematischen Ländern immer mit beiden Seiten spricht, also auch mit der Opposition. Das war in der Sowjetzeit ganz klar, das war auch im Nahostkonflikt ganz klar. Und jetzt hat man sich schon ganz klar auf eine Seite gestellt, auf die Seite Israels. Das ist auch legitim, das hat auch natürlich mit der Geschichte Österreichs zu tun. Aber im Laufe des Gaza-Kriegs jetzt ist diese Position natürlich brüchig geworden, weil bei aller verständlichen Notwehr Israels die israelische Armee natürlich auch zunehmend eine Notwehrüberschreitung begangen hat. Und da hat Österreich jetzt wieder ein bisschen zurückgerudert, also man wackelt da hin und her. Ich würde nicht überschätzen, was wir da tun können. Ich glaube, das ist ein bisschen so die Selbstwahrnehmung des Brückenbauers, des Neutralen, zu dem dann alle kommen und sich ausweinen und sozusagen einen Raum finden, um miteinander zu reden, weil dafür muss man schon auch Einfluss haben, um so eine Rolle einnehmen zu können. Und bin ich mir nicht sicher, ob Österreich die derzeit hat.
Dann sage ich danke. Ja, mehr über den Konflikt, die Hintergründe und die Perspektiven lesen Sie im aktuellen Falter, in dieser Ausgabe, mit Sicherheit auch in den nächsten Ausgaben. Wir sind bei diesem Thema sehr interessiert und sehr dran. Danke Tessa nach London, danke Martin und ich verabschiede mich jetzt von allen, die uns auf UKW hören. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Clara Gottsauner-Wolf betreut die Audiotechnik hier im Falter, danke Clara. Sie hat noch kein Falter-Abo, bestellen Sie eines unter abo.falter.at. Alles Gute und bis zur nächsten Sendung.
Sie hörten das Falterradio.
Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.5. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangente.at. tangente-st-pölten.at.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.